Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Nina Koch von Slack. Viel Spaß!
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, Episode 223. Ich bin Gabriel, moderiere das hier seit 2018. Ich arbeite als Referent für Organisationsentwicklung beim DSGV, das ist der Deutsche Sparkassen- und Giroverband in Berlin, also sozusagen der Dach- und Spitzenverband der Sparkassenfinanzgruppe. Und ich mache diesen Podcast und bin außerdem noch als Speaker und Moderator unterwegs. In diesem Format hier geht es um die Frage, wie wir die Zukunft der Arbeit gestalten können. Ich bin Vater von drei Töchtern und frage mich auch, was wir heute schon dafür tun können, dass die Arbeitswelt menschenfreundlicher wird. Viele, viele Menschen sind unzufrieden, viele Menschen sind frustriert, haben innerlich gekündigt und ich glaube, wir können viel dafür tun, dass sich da was verbessert. Heute geht es um das Thema Teamwork. Wir haben heute mehr Möglichkeiten denn je zusammenzuarbeiten. Wir können uns remote tun, wir können uns im Büro treffen, wir können einen Mix organisieren und das sollten wir uns ganz genau überlegen. Und die Nina Koch, die heute bei mir ist, die berät Unternehmen dabei, eine gute Strategie aufzustellen und das natürlich auch mit einem entsprechenden Tool. Sie ist Director Customer Success Continental Europe bei Slack. Slack ist wahrscheinlich so das digitale Tool der neuen Arbeitswelt, hat gerade den 10. Geburtstag jetzt gefeiert und wir sprechen über künstliche Intelligenz. Ja, da gibt es Slack AI neuerdings, da verrät sie uns, was es damit auf sich hat. Wir sprechen aber auch über die verschiedenen Typen, die es in Teams gibt und die Frage also, wie man auch Teams zusammensetzt, was da Sinn ergibt. Da gibt es eine interessante Studie von Slack, auf die wir eingehen und es geht am Ende auch um Karriere. Nina teilt, wie sie ihren Weg bestritten hat und das ist, glaube ich, sehr wertvoll, wenn man sich selber fragt, wo man noch hingehen möchte. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann später nochmal wieder. Dieser Podcast wird präsentiert von Adobe Acrobat, eurer All-in-One-Lösung für PDF-Dokumente und E-Signaturen. Ihr kennt das vielleicht noch aus der Vergangenheit, ihr kommt ins Büro, auf dem Schreibtisch liegt unheimlich viel Papier. Das ist jetzt Vergangenheit, denn Adobe bringt euch die Plattform, in der ihr alle eure Dokumente digital verwalten könnt, sowohl am Desktop als auch auf dem Tablet oder am Smartphone. Ich nutze es selber seit einer ganzen Weile und muss sagen, es spart wirklich Zeit. Ich kann also alle gängigen Formate auch damit bearbeiten und umwandeln in PDF-Dokumente und kann diese dann auch signieren lassen, kann also mit anderen auch zusammenarbeiten, kollaborativ. Und um Kollaboration geht es dann ja übrigens auch heute in der Podcast-Folge. Schaut euch das unbedingt mal an. Ich packe euch den Link dazu in die Shownotes. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Nina heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Liebe Grüße auch München. Gabriel, ich freue mich sehr, dass wir die Zeit heute gemeinsam verbringen dürfen.
München, ich war ja schon lange nicht mehr in München. Das ist halt ein bisschen weiter weg von uns ausgesehen, von Rostock, aber immer eine Reise wert. Und ich habe gehört, du bist da ja auch mit einem Hund unterwegs. Das verbindet uns.
Wir haben einen weißen Labrador, einen kleinen Eisbären, eine wilde Hummel, 15 Monate alt. Von daher kann ich noch nicht sagen, sie hört gut, obwohl sie wohl trainiert wäre. Und ich freue mich über jeden, der mir am Straßenrand sagt, ein Hundetrainer würde gut tun.
Das haben wir auch schon gehört mit unserer kleinen Dackeldame. Ja, Nina, wir wollen heute über gute Zusammenarbeit sprechen. Das ist ja tatsächlich auch eines der Themen dieses Podcasts. Wie können wir auch mit neuen Tools besser, effektiver, produktiver zusammenarbeiten? Wie unterstützt das vielleicht auch unser Leben in unserer Flexibilität? Du arbeitest bei Slack. Wir haben vor einer Weile mit dem Henning auch schon über Slack gesprochen. Der Henning war allerdings noch nicht ganz so lange da. Du bist ja schon seit einer Weile bei Slack. Und da wollen wir dich natürlich auch gerne kennenlernen. Ich habe so eine schöne Einstiegsfrage, die ich dir auch gerne stellen möchte, Nina. Wie würdest du eigentlich meiner 10-jährigen Tochter Mathilda, die hier das Intro einspricht, erklären, was du so tust?
Liebe Mathilda, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich es dir ganz einfach erklären darf, dann kaufst du dir ein neues Spielzeug. Du hast vielleicht dein Taschengeld dazu zusammengekratzt, deinen Papa überzeugt, dass dieses Spielzeug genau jetzt das Richtige für dich ist. Und vielleicht sitzt du jetzt vor einem Playmobil oder einem Lego-Baukasten. Und mein Team, meine Wenigkeit, wir unterstützen dich jetzt dabei, dass du möglichst viel, viel Spaß an dem Spielzeug bekommst, weil wir dir erklären möchten, wie du es einsetzen kannst, was die verschiedenen Funktionen sind und wie du einfach am besten das in deinen Spielablauf auch anwenden darfst.
Hast du früher auch mit Playmobil gespielt?
Jeden Fall.
Man muss sich ja entscheiden, ne? Team Playmobil oder Team Lego. Ich war natürlich Team Lego, aber mit drei Töchtern war leider nicht ganz so viel Lego bei uns. Aber vielleicht gibst du uns mal einen Background. Wo kommst du so her? Wie hast du auch so deinen Einstieg in die Arbeitswelt gefunden?
Sehr gerne. Wo komme ich her? Ich bin, man mag es nicht glauben, aber ich bin ausgebildete Sozialpädagogin. Das heißt, mein Ursprung und mein Purpose in Life war immer, ich wollte die Welt verbessern. Ich habe dann über verschiedenste Erfahrungen, über Beratungsfirmen, Versicherungen, Banken den Weg in die IT-Branche geschafft und habe dort über eine Bildungsinitiative gestartet. Das heißt, damals auch schon wirklich versucht, Kindern, die aus Migrationshintergrund kommen, einen guten Start in der Schule zu ermöglichen, indem sie computergestütztes Lernen ermöglicht hatten. Das war vor 20 Jahren natürlich revolutionär, weil viel im Kindergarten noch nicht, was heute passiert, mit Tablet und Telefon und Ähnlichem unterstützt wurde. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht und den Erfolg gesehen. Deswegen dann eine bunte Karriere gemacht durch verschiedene Sales-Rollen, Marketing-Rollen, Pressestelle etc. Und bin letztendlich jetzt bei Slack gelandet seit 2 Jahren. Und Slack kennst du ja wahrscheinlich auch als intelligente Produktivitätsplattform. Das heißt, da bin ich eigentlich wieder zurück zu meinem Ursprung. Du sagst das als Thema auch richtig. Kommunikation im Team zu unterstützen, Zusammenarbeit, Zusammenhalt, um wirklich auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Und im Prinzip mache ich gerade so ein bisschen meinen Kreis wieder geschlossen. Da, wo ich angefangen habe, jetzt auch wirklich mit meinem Team gemeinsam Mitarbeiter zu unterstützen, nach vorbei.
Das ist ja aber eine interessante Entwicklung, die du da gemacht hast, von dem sozialen Thema hin zu Sales, Marketing, Tech. Eine Frage, die ja viele, glaube ich, beschäftigt ist, wie kommt man denn heute auch zu einer Karriere, wenn man den Begriff überhaupt noch benutzen möchte, der einem als Menschen entspricht, also die einem als Menschen entspricht. Man möchte sich ja weiterentwickeln, auch so eine Art roten Faden irgendwie finden. Kannst du da Tipps geben?
Ich glaube, es ist wichtig, bei sich selbst zu bleiben und zu verstehen, was passt aktuell zu meiner Lebenssituation und was passt auch zu meinen Neigungen. Was sind aber vielleicht auch die Themen, die mich in 2 oder 3 Jahren interessieren? Und das ist was, was ich sehr gerne auch mit vielen Mentees immer wieder diskutiere, dass ich nur nicht auf das Jetzt schaue, sondern auch wirklich überlege, was möchte ich in der jetzigen Rolle lernen, um dann in der nächsten Rolle erfolgreich zu werden. Und es gibt ganz unterschiedlichste Begriffe. Wie du richtig sagst, ist Karriere und Karrierepfad noch das richtige Wort? Weil ich glaube, es geht um viel, viel mehr. Wir verbringen so viel Zeit mit unseren Kollegen, meist viel mehr als in unserer Familie. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man weiß auch, warum mache ich das, was ich gerade mache, die nächsten 10 Stunden in einem Umfeld, das mir vor allem auch gut tut. Und ich glaube, Gabriel, da spielen ja auch ganz viele Faktoren mit rein. Gehe ich jeden Tag ins Büro? Will ich jeden Tag Kundenkontakt? Wie bin ich als Mensch aufgestellt? Was sind meine persönlichen Präferenzen? Wie lässt meine familiäre Situation zu? Möchte ich gerne auch reisen? Bin ich jemand, der eher stationiert in meinem Homeoffice oder im Büro arbeitet etc.? Und ich glaube, das ist was ich jedem empfehle, immer wieder auch mal mit einem Mentor, mit einem Coach zu hinterfragen, um zu verstehen, schenkt mir das gerade Energie, was ich mache, oder kostet es mich wahnsinnig viel Kraft? Muss ich morgens wirklich antreiben, ins Büro zu gehen oder mit meinen Kollegen? Und ich glaube, wenn man sich die Fragen so ein bisschen auch stellt und auch, wenn es weh tut, mal hinterfragt, dann glaube ich, kann man sich ganz gut orientieren, was will ich als nächstes machen, vor allem auch mit den Gesprächen mit anderen herausfinden. Was machen wir gerade? Weil die Berufsbilder, die wir gerade sehen, die sind so vielfältig. Manchmal stellen sich mir Leute vor, wo ich denke, oh, spannend, okay. Ich wusste gar nicht, dass es das schon gibt. Und vielleicht ist das dann auch eine Möglichkeit für jemanden, sich in diese Rolle zu entwickeln. Mhm.
Ja, vielleicht kannst du uns Slack auch nochmal vorstellen. Ich glaube, viele werden es kennen. Nicht nur durch die Folge mit Henning, die wir hier nochmal in den Shownotes verlinken, aber auch als ein Tool, das ja flexibel ist und insofern auch neues Arbeiten ermöglicht. Was ist Slack?
Eine sehr spannende Frage. Und du hast total recht. Ich hoffe, dass es viele kennen. Wir sind aber natürlich in einer Aufholjagd. Also in Deutschland, glaube ich, haben wir einen sehr, sehr guten Kundenkreis, aber noch nicht in einer 100% Marktabdeckung. Deswegen vielen Dank für die Option, auch das nochmal vorstellen zu können. Was ist Slack? Slack ist eine integrative Produktivitätsplattform. Letztendlich wollen wir die Zusammenarbeit, den Zusammenhalt von Kollegen, Kunden verbessern, vor allem aber auch wirklich Informationen zugreifbar machen, da wo Arbeit passiert. Also das heißt, du fängst mit Chatnachrichten an, du hast Channel-Kommunikationen, wo du zu einem Projekt, zu Kunden Informationen zusammensammelst, aber auch über das gesamte Unternehmen hinweg, wodurch wir zum Beispiel auch ermöglichen, schnelles Onboarding. Was wir nicht mehr wollen, ist, dass wir Informationen in Silos haben, zum Beispiel in E-Mail-Kommunikationen, sondern wirklich, dass Informationen suchbar werden. Wir sprechen zum Beispiel von einer Search-First-Culture. Das heißt, ich muss nicht warten, bis ein Kollege kommt und mir eine Antwort gibt, sondern ich kann über Slack einfach unternehmensweit auf Informationen zugreifen und hoffentlich dann jetzt mein Projekt, meinen Kunden zufriedenstellen und wirklich ein Projekt auch abgeben, da wo ich gerade bin.
Und du bist Director Customer Success Continental Europe. Das ist der richtige Titel, glaube ich. Wie sieht denn so ein ganz normaler Tag in deinem Job aus?
Ich versuche mal im Durchschnitt zu sagen, was sind die Themen, die uns beschäftigen. Mein Team ist mit knapp 80 Kunden vertraut und betraut worden. Kunden, die sich entschieden haben, Slack zu kaufen, Slack auch auszurollen. Und viele der Kunden stehen jetzt, ähnlich wie wenn du zum Beispiel eine Himalaya-Expedition machst, davor zu überlegen, was braucht's denn jetzt? Also wie gehe ich vor? Wir bauen nie auf einer grünen Wiese auf. Viele Unternehmen haben verschiedenste Geräte, verschiedenste Zusammenarbeitslösungen im Einsatz. Das heißt, wir versuchen mit den Unternehmen gemeinsam eine Strategie zu entwickeln. Was für einen Bedarf hat der Kunde? Wo sind die Herausforderungen? Und wie wollen wir Mitarbeiter wirklich produktiv machen? Unser Slogan heißt ja, wir versuchen, das Leben einfacher zu machen, produktiver zu machen und playful zu machen. Das heißt, dabei unterstützen wir Unternehmen wirklich zu überlegen, wo liegen Informationen, wie wird zusammengearbeitet und dann versuchen wir gemeinsam wirklich Slack auch auszurollen. Möglichst keine E-Mails mehr zu machen, also keine Silo-Informationen mehr zu haben. Möglichst Informationen in Slack, in einem Channel wirklich auch öffentlich zu teilen mit dem Projektteam. Wenn ihr zum Beispiel vorstellt, auf einem Kunden im Durchschnitt bei Salesforce arbeiten knapp 30 Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, sollten möglichst alle meine Kollegen auf die Informationen zugreifen und ich nicht das Bottleneck sein und alle warten, bis ich nach 2 Wochen aus dem Urlaub wieder zurück bin. Und dann möglichst dann auch ein reibungsloser Übergabeprozess stattfinden. Onboarding hatte ich anfangs angesprochen. Wenn jemand neu das Unternehmen betritt, am besten die Historie auch punktkonflussig zum Beispiel durchlesen kann und dann auch wirklich aussagefähig, möglichst schnell auch arbeitsfähig wird. Das sind die Themen, wobei wir wirklich unterstützen. Und da steckt schon so das Fünkchen drin, was viele erstmal als unbequem finden. Gerade so als Führungskraft zum Beispiel kriege ich ganz oft die Frage gestellt, ja, aber dann weiß ja unter Umständen mein Team mehr als ich. Und ich, ja, das ist tatsächlich auch erstmal unbequem, weil ich dann meine Rolle als Führungskraft neu definieren muss. Wenn ich als Teamlead auch wirklich im Team-Call zum Beispiel zugeben darf, dass ich die Information noch nicht gelesen habe, ob es vielleicht alle anderen im Team schon wissen. Weiterbildungsmaßnahmen zum Beispiel, die neu gelauncht wurden oder vielleicht Produktneuheiten, die gerade publiziert worden sind. Und das schafft aber aus meiner Sicht eine hohe Vertrauensbasis auch. Und die Mitarbeiter fühlen, ich kann einen aktiven Beitrag zum Unternehmenserfolg beitragen durch mein Wissen, durch meine Tätigkeit, weil sie auch natürlich Transparenz sehen in andere Teams, was passiert dort. Und da helfen wir einfach wirklich, Slack nochmal neu zu betrachten und dann auch wirklich zu überlegen, was möchte ich denn lösen? Wo ist der Schmerzpunkt und wo kann Slack dann auch helfen?
Du kennst ja bestimmt auch den Spruch, a fool with a tool is just a fool. Also wie kommt man denn eigentlich auch kulturell dahin, dass man das dann am Ende auch produktiv einsetzt? Denn nur das Tool alleine ändert natürlich auch nichts, wie wir wissen. Das sehen wir auch an anderen Stellen. Sondern man muss erstmal lernen, damit anders zu arbeiten. Das ist ja auch ein Prozess. Das heißt, ich kenne auch Unternehmen oder ich habe auch in Unternehmen gearbeitet, die haben dann Messenger eingeführt, parallel weiterhin E-Mail gehabt und dann immer gesagt, bitte nutzt doch das. Da gibt es immer die machen das, andere machen das nicht. Also was ist so eure Erfahrung? Wie kommt man da hin?
So richtig, es braucht eine Strategie und dann braucht es wirklich eine Mitarbeiterbegleitung und das fängt tatsächlich bei jedem Einzelnen an. Ich muss meine täglichen Verhaltensmuster aufbrechen und hinterfragen. Wenn ich mit Führungskräften zum Beispiel spreche, die Hände beim Kopf zusammenraufen und sagen, ich sitze den ganzen Tag in Meetings und ich habe überhaupt gar keine Zeit zu arbeiten, dann fängt es damit so an zu hinterfragen, braucht es denn diese Meeting? Wir bei Slack zum Beispiel leben sehr aktiv, Async. Async heißt, ich mache einen kurzen Clip. Lieber Gabriel, ich habe mir dein Dokument durchgesehen. Folgende 2 Anmerkungen hätte ich noch dazu. Ich habe sie im Dokument schon hinterlegt. Wenn dir die Kommentare gefallen, dann übernimm sie einfach. Punkt. Ich schicke dir den Clip ab. Du kannst ihn dir anschauen, wenn du mit Renate vom Gassi gehen zum Glück gekommen bist, deiner Tochter vielleicht gut bei den Hausaufgaben geholfen hast. Was ich dann sagen kann, ist, es braucht diese 30 Minuten Meeting nicht. Weil wenn ich einfach einen Termin aufsetze, für uns meisten haben wir eingestellt, 30 Minuten im Kalender geblockt. Und das mache ich natürlich 8-mal am Tag. Und mir helfen diese Asyncs dabei, diese Meetingzeit wirklich drastisch zu reduzieren. Es gibt unzählige Studien auch dazu, wie stark wirklich diese Asyncs mich produktiv halten, aber auch die anderen, weil du natürlich auf meinen Kommentar gewartet hast, mit meinem Feedback jetzt auch dein Dokument abschließen kann. Das ist einer der Punkte, wo wir wirklich gemeinsam auch starten mit der Zusammenarbeit. Und das fängt wirklich bei mir selbst an. Setze ich für jedes Thema Recruiting, ich habe gerade eine offene Stelle, warte ich jetzt, bis mein Recruiter Zeit hat und wir uns wirklich darüber austauschen, oder schicke ich hier über Async einen Clip und sage, hey, folgende Kriterien bei einem Kandidaten wären mir wichtig. Das sind Auswahlkriterien, die auch standardmäßig bei Slack vorausgesetzt wird, etc. Mhm. Und dann kann sie mir zurückschreiben oder auch über Async sharen. Und Async als Video gibt mir natürlich auch einen emotionalen Status. Ich sehe denjenigen, wie geht's der Person, fühlt sie sich wohl, etc. Aber das ist das, wo viele auch erstmal rangeführt werden müssen. Und gerade Führungskräfte tun sich total schwer, so einen Clip zu drehen. Die junge Generation hat damit überhaupt kein Problem. Ich glaube, viele von uns kennen diese typische Haltung, wenn jemand durch die Stadt läuft und jemand in ein Handy spricht und das dann abschickt per WhatsApp oder ähnlichem.
Und dann in den Laternenpfahl läuft.
Genau, gerne. Und das ist aber was, wo wir wirklich versuchen, diese Welten zusammenzuführen. A, diese Technologie, die wir als Möglichkeit haben, aber gleichzeitig auch meine eigene Einstellung. Und da gibt's unzählige weitere. Ein weiterer Bereich zum Beispiel wäre Automatisierung von Themen. Es gibt wahnsinnig viele repetitive Themen, die ich als Führungskraft zum Beispiel habe. Jeden Montagmorgen frage ich als erstes, hat jemand Themen, keiner hat in der Agenda was eingetragen, was sind denn die offenen Themen? Und dann meldet sich jeder aus dem Team, weil er ein offenes Thema hat, wo er eine Frage stellt, wo er die Gruppenmeinung auch braucht. Das frage ich mittlerweile ab über den Workflow. Jeden Donnerstag publish es bei mir im Channel und sagt, hey, Teammeeting am Montag, was sind die offenen Themen? Ich gebe ein paar Anreize und dann troppeln die Themen ein. Ich kann mich vorbereiten am Freitagnachmittag und am Montagmorgen gehen wir produktiv in den Teamcall.
Das heißt, es geht natürlich auch nicht nur um die Technologie, sondern um die ganze Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, wann man ein Meeting aufsetzt, für was. Und du hast bei der W&V gesagt, es kommt darauf an, FrühaufsteherInnen und NachtarbeiterInnen optimal miteinander zu vernetzen, also die unterschiedlichen Menschen. Und da schließt sich natürlich die Frage an, wie kommt man zu einem guten Teamwork überhaupt?
Ja, ich glaube, auch da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Gleichzeitig aber auch klare Rahmenbedingungen aufzusetzen. Und zum Beispiel bei Salesforce gibt es 3 verschiedene Vertragsmöglichkeiten. Ich habe einen Remote-Vertrag, ich habe einen Office-Flex-Vertrag oder ich habe einen Office-Vertrag. Und in diesen 3 Bereichen unterscheide ich zum Beispiel schon von Arbeitgeberseite her. Erlaube ich der Person, dass sie 100% zu Hause arbeitet? Erwarte ich, dass die Person ins Office kommt? Oder kann sich die Person frei einteilen, je nachdem, welche Arbeit oder Rolle sie zum Beispiel bei uns im Unternehmen innehat. Account Executives haben meistens einen Office Flex Vertrag, das heißt, sie sind dezidiert einem Office zugeordnet, sind aber vielleicht 4 Tage die Woche beim Kunden. Das sind zum Beispiel die ersten Parameter, was ich mir auch versuche, schon im Gespräch, im Hiring rauszuhören. Wie möchte die Person denn im Team arbeiten? Ich selbst bin auf einem Remote-Vertrag, ich wohne am Ammersee, das heißt, ich habe für mich selbst beschlossen, ich fahre 2-mal die Woche ins Büro. Hat aber damit auch zur Folge, dass die Leute, die bei mir in München zum Beispiel im Büro sitzen, mich nur 2 Tage die Woche sehen. Also das heißt, wir im Team haben ein sogenanntes Team Flex Agreement abgeschlossen, die aufbauend auf die vertragliche Basis jetzt im Team regelt, wie oft wollen wir uns gemeinsam im Büro sehen. Und wir stellen es freiwillig für jeden, aber wir wissen, Teammeeting ist am Montag um 10 Uhr. Und die meisten kommen ins Büro, weil sie einfach auch Lust haben, dann danach noch zum Mittagessen zu gehen etc. Also das ist ein Bereich. Der zweite Bereich, der für mich auch wirklich wichtig ist, zu verstehen, wie will eine Person im Team denn auftreten und arbeiten? Will sie viel zum Kunden sein etc.? Und da dann auch mit dem Team dran zu arbeiten, welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen? Wir haben für uns als Mitarbeiter ein sogenanntes Personal Operating Menu. Das heißt, da schreibt rein, was sind meine Stärken, meine Schwächen? Womit bringst du mich auf die Palme? Also was sind so Trigger-Themen? Aber was sind auch Themen, wie ich mir wünsche, wenn du dich zum Beispiel an mich wendest und Hilfe von mir brauchst? Setzt du mir einen Termin auf, wie ich es vorher gesagt hatte, oder möchtest du per Async mit mir am besten kommunizieren, weil ich am Nachmittag Kinder vom Kindergarten abhole, die dann auch ein Mittagessen brauchen und dann bevor sie ins Bett gebracht werden, aber um 8 Uhr schaue ich mir gerne die Themen nochmal an. Und da sind wir bei uns im Team super transparent. Was sind die Stärken? Wo sind aber auch unsere Themen, die wir mit uns haben? Und die kennt jeder und so kann sich dann auch entsprechend jeder in der Kommunikation und im Team darauf einstellen. Vor allem dadurch, dass wir als Customer Success Manager relativ autark arbeiten, weil jeder hat seinen Kundenbereich ist es natürlich auch im Interesse des anderen, trotzdem Themen zu suchen, die uns alle betreffen und dann auch entsprechend uns gemeinsam abzudaten oder miteinander zu Mittagessen ohne Ende haben, weil dann natürlich die Person dahinter auch noch liegt und dann zu wissen, hey, da ist eine Renate, da ist eine Lotte, da ist vielleicht gerade ein Baby, da hat jemand ein Haus gekauft. Es gibt ja immer noch so zwischenmenschliche Themen, die dann auch so dieser Kit sind. Also nicht nur die Technologie, wo man sich in einem Fun and Games Channel, wie wir sagen, zum Beispiel lustige Videos austauscht oder hey, guck mal, was Lotte gerade heute wieder angestellt hat, weil sie meinen Schuh gefressen hat, etc. Sondern da tauschen dann natürlich auch die Leute sich nochmal aus zu anderen Themen, die uns als Personen einfach betreffen und gerade in unserer Lebenssituation. Und das, glaube ich, ist wichtig im Recruiting auch mit zu betonen, dass ich dazu bereit bin als Unternehmen und dass ich das als Unternehmen auch unterstütze und fördere.
Diese Podcast-Folge wird ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von Deskly, eurer neuen Workplace-Management-Plattform. Ihr kennt das Thema, euer Büro ist nach wie vor ein wichtiger Ort für Begegnung. Ja, da sind wir uns hoffentlich fast alle einig. Wir müssen uns auch im analogen Raum noch begegnen und dazu sollten wir uns natürlich auch verabreden und das Ganze entsprechend planen. Und hier kommt also Deskly ins Spiel mit einer sehr intuitiven Desk-Sharing-App für eure Mitarbeitenden. Die können sich dort nämlich einen Raum buchen, die können sich dort einen Platz buchen oder sogar einen Parkplatz, alles möglich. Und ihr habt den Überblick, wie ist die Auslastung und wie wird sie vor allen Dingen auch zukünftig sein. Ich packe euch den Link mal in die Shownotes. Deskly lohnt sich wirklich. Schon viele, viele Unternehmen setzen es mittlerweile ein. Es gibt extrem gute Bewertung auch. Bei der Softwarebewertungsplattform OMR Reviews packe ich euch auch nochmal mit in die Shownotes. Lest euch gerne mal die Praxisberichte durch. Und Deskly ist auch auf der OMR 2024. Ich werde auch da sein und werde die Crew dort besuchen. Und vielleicht macht ihr das auch und schaut einfach mal vorbei und sprecht mit ihnen und kommt mal ins Gespräch. Der Link ist in den Shownotes und für alle New Work Chat Podcast Hörer und Hörerinnen gibt es auch noch einen fetten Rabatt auf das erste Jahr, wenn ihr sagt, das ist was für uns. Ich kann es euch nur empfehlen. Ja, und Recruiting ist ja gerade auch heiß diskutiert, weil man sich erhofft, den Fachkräftemangel darüber irgendwie zu lösen. Wir müssen jetzt kreativer werden im Recruiting und dann wird das schon irgendwie. Aber du hast auch gesagt, wir müssen uns eigentlich die Retention, also die Art und Weise, wie wir mit den Leuten umgehen, die bei uns sind, die müssen wir uns eigentlich näher angucken, die Mitarbeiterbindung. Und vielleicht können wir da auch Potenziale heben. Vielleicht können wir auch die Vielfalt, die wir haben, besser sehen und vielleicht auch die Leute besser matchen zu den Aufgaben, die wir so haben. Und ihr habt dazu ja eine Studie durchgeführt. Vielleicht kannst du uns davon mal berichten. Es geht also darum, dass es verschiedene Arbeitspersönlichkeiten gibt, die ihr so ein bisschen geclustert habt. Vielleicht kannst du uns die mal vorstellen.
Ja, da gibt's ganz unterschiedliche Typen. Die Studie ist zugreifbar. Ich glaube, das ist besser, wenn man sie hier auch mal runterliest oder runterlädt und mal durchliest. Ja, verlinken
wir gerne.
Genau, weil zum Beispiel ein Detektiv, der wirklich jemand ist, der sehr gerne sich tiefer in Themen eingräbt, der wirklich auch sehr genau arbeiten will, der Daten braucht und Datenpunkte. Und dann gibt's eher so die Expressionisten, die wirklich über Emojis ihre Stimmungen ausdrücken etc. Also ich glaube, es ist wichtig, diese verschiedenen Typen auch kennenzulernen. Und deswegen, was ich angesprochen hatte über unser Personal Operating Manual, da ist genau das auch erfasst, was bin ich für ein Typus. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Systeme, wie ich meinen Typ herausfinden kann. Und da gibt es ja auch sehr, sehr viele Programme, die man machen kann. Und das empfehle ich zum Beispiel auch wirklich in einem Teammeeting mal zu nutzen, sich 30 Minuten auszublocken, jedem so einen Umfragebogen zu geben und das dann im Team auch zu scheren. Diese Typen dann auch zu kennen, dann Arbeiten entsprechend richtig zu verteilen oder auch auf die Person zuzugehen, wenn zum Beispiel ein Vortrag, eine Präsentation wichtig ist für 200 Leuten oder jemand gebraucht wird, der einen neuen Launchplan erstellt, also jemand, der wirklich sehr fokussiert und sehr strukturiert arbeiten will, das dann auch entsprechend auszubalancieren ist zu können.
Ja, ihr habt da ja 5 Typen, die Detektivinnen, NetzwerkerInnen, ProblemlöserInnen, Road Warriors und ExpressionistInnen. Würdest du dann sagen, man braucht in einem guten Team, was ja auch nicht zu groß sein sollte, ein Vertreter jeder Spezies sozusagen?
Ich glaube, es steckt oft auch wirklich nicht nur ein Typus in einem, sondern auch mehrere. Es gibt wahrscheinlich immer eine dominante Form. Und ich glaube, und da bin ich persönlich überzeugt von, je mehr Repräsentanz aus den verschiedenen Typen da sind, umso leichter ist es auch im Team wirklich aus dem Ergebnis zu kommen. Vor allem, weil es dann auch ein guter Querschnitt aus der Gesellschaft ist.
Hm. Was bist du für ein Typ?
Ich glaube, die Detektivin.
Jetzt ist natürlich auch, und darüber habe ich mit dem Henning auch letztes Mal schon gesprochen, künstliche Intelligenz ein Riesenthema. Das heißt, es gibt einen regelrechten Hype. Es gibt eigentlich auch gar keine Softwareanbieter mehr, die ohne eine KI-Geschichte auskommen. Ob dahinter immer KI steckt, muss man sich manchmal vielleicht genau anschauen. Aber ihr beschäftigt euch auf jeden Fall auch intensiv damit, habt auch dazu nochmal eine Studie durchgeführt, die Workforce Lab AI Studie mit mehr als 10.000 Büroangestellten, und habe mal so nachgefragt, wie ist eigentlich so die Lage, wie ist die Erwartungshaltung, wie wird es bisher auch schon im Arbeitsalltag integriert, was habt ihr dabei gelernt?
Also KI ist, wie du richtig sagst, künstliche Intelligenz, ist nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, das ist eine richtige Revolution, die gerade gestartet wird, und jeder verwendet es. Ich glaube, ChatGPT, jeder hat es mal ausprobiert, jeder hat mal versucht, eine Diskussion zu führen, jeder hat sich mal, und wenn es nur eine Geburtstagseinladung ist, schreiben lassen oder vielleicht auch eine Glückwunschkarte etc. Also ich glaube, die meisten probieren es aus, und das zeigt auch die Studie. Mehr als 60% der Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen versuchen das auch in Einklang zu bringen. Erschreckenderweise haben kaum 40% der Unternehmen bislang Richtlinien dafür auf, wann und wie setze ich es ein. Und ich glaube, da sprechen wir über ein sehr sensibles Thema, denn das heißt natürlich auch sehr viel Vertrauen in Daten, die verwendet werden, Large Language Models, wie trainiere ich die etc. Und das zeigt genau die Studie, dass je stärker ich als Unternehmen einen Fahrplan vorgebe und wirklich auch Richtlinien vorsetze, wann und wo Materialien verwendet werden dürfen und KI zum Einsatz kommen kann, umso leichter tun sich Mitarbeiter damit, weil natürlich dann der Graubereich ganz klar wird und in Schwarz und Weiß, das mache ich, das darf ich, da verwende ich die Unternehmensdaten, oder ich darf Drittanbieter-Daten nutzen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mich vor 2 Wochen mit jemandem unterhalten, der mir gesagt hat, hey, mein Sohn ist total aktiv mit KI, und er hat sich seinen Lebenslauf schreiben lassen über eine KI. Also das heißt, über eine Drittanbieterlösung. Er hat dort zum Glück keine persönlichen Daten geteilt, aber manche Leute sind noch nicht so weit im Denken und scheren unter Umständen persönliche Daten. Und dann kann natürlich ganz schnell Missbrauch passieren. Und genauso ist es auch mit Unternehmensdaten. Also stell dir vor, du bist ein Hersteller, du hast vielleicht Patente und du lässt dir dann Texte, Launchplan oder ähnliches, einen Produktbauplan vorzeigen und scherst einfach Informationen, die tatsächlich noch geschützt und geheim sind. Also ich glaube, da ist es einfach wichtig, und das ist auch das, was die Studie zeigt. Die Mitarbeiter erhoffen sich eine schnelle Richtlinie und den schnellen Einsatz von KI, um repetitive Aufgaben abgeben zu können, um einfach generativen KI auch entsprechend einen Raum zu geben und damit einfach schneller zu werden und damit auch unter Umständen fehlende Arbeitskräfte zu ersetzen. Nur leider ist das bei vielen Führungskräften noch nicht auf der Agenda, beziehungsweise einfach auch eine gewisse Hilflosigkeit. Wo fange ich an? Mit welchem Anbieter gehe ich? Und welches Tool ist auch entsprechend für mein Unternehmen das Richtige?
Und ihr habt ja auch die künstliche Intelligenz bei Slack mit drin. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was da entwickelt wurde, wie man Slack da auch nutzen kann, um mit AI produktiver zu sein.
Ja, also wir freuen uns riesig, dass wir künstliche Intelligenz, Slack AI, jetzt im Einsatz haben. Es ist auch tatsächlich jetzt für alle Kunden verfügbar. Was macht das Ganze? Wenn wir einen Schritt zurückgehen, viele Kunden haben uns rückgemeldet, 2014 wurde Slack gelauncht. Wir haben angefangen, wirklich durch Unterhaltung, durch Zusammenarbeit, durch Automatisierung einfach Daten zu sammeln. Die Leute, die Salesforce kennen und wissen, Salesforce ist sehr, sehr strukturiert, das ist ein CRM. Ich gebe die Daten in entsprechende Eingabemasken ein. Slack ist sehr unstrukturiert, es erfasst einfach Daten. Das ist eine riesige Chance, aber es ist auch, wenn ich dann was suche, wahnsinnig anstrengend. Und gerade wenn ich in der Historie zurückgehe, vielleicht 2, 3 Jahre Übergabe habe etc., ich übernehme von einem alten Kollegen die Rolle, dann ist es wirklich schwer, das Wesentliche und Relevante von dem ganzen Angebot der Informationen zu unterscheiden. Und da kommt jetzt genau Slack AI tatsächlich zum Tragen, weil es mir hilft, durch die KI-gestützte Suche wirklich Informationen schnell zu finden. Es geht teilweise so weit, dass mir die Frage umformuliert wird. Also ich gebe einen Begriff ein und Slack AI fasst mir quasi zusammen, ist das das, was du besucht hast? Die Frage könnte auch so lauten. Ich komme zum Beispiel aus dem Urlaub zurück und es hat einen Incident-Fall gegeben. Und in dem Incident-Fall hat zum Beispiel zum Black Friday ein Unternehmen nicht mehr auf die Website zugreifen können. Und an einem Black Friday, kannst du dir vorstellen, der umsatzstärkste Tag des Unternehmens, wenn dann nur 10 Sekunden die Software und die Website nicht ladbar ist, da ist tatsächlich sehr, sehr viel los. Also das heißt, da ist wahnsinnig viel Traffic reingelaufen. Ich war aber nicht on duty, wie es bei uns zum Beispiel heißt, aber trotzdem interessiert mich jetzt im Eskalationsgespräch mit den Menschen, was ist denn passiert? Also ich versuche jetzt diese Hunderten von Nachrichten zusammenzufassen und diese Threat Summary, die AI jetzt erstellt, ist dann runtergebrochen unter Umständen auf nur 3 Zeilen. Das ist das Wesentliche gewesen, das ist das Outcome, das sind die nächsten Schritte. Und das Ganze kann ich zum Beispiel auch über Channels machen. Ich komme aus dem Urlaub zurück und ich habe aus 50 Kunden, die ich vielleicht betreue, in jedem Kunden ist irgendwas passiert in den letzten 2 Wochen und die KI hilft mir einfach, das auch auf das Wesentliche runterzubringen. Und das ist ganz einfach wirklich dieses Massetrennen von den Wesentlichen und wirklich der Fokussierung und die Priorisierung da, wo ich es auch brauche, um dann auch wirklich schnell arbeiten zu können.
Was glaubst du denn, wo geht die Reise dahin, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen? Ist ja sehr viel denkbar. Da gibt es natürlich aktuell auch spannende Entwicklungen, auch von OpenAI. Text-to-Video ist jetzt gerade angekündigt worden. Kann man sich natürlich auch im Kontext Kollaboration viel vorstellen. Habt ihr da schon Ideen, wohin es noch gehen könnte langfristig?
Also langfristig ist ein schwieriger Begriff, glaube ich, gerade im KI-Bereich. Ich glaube, alles, was in den nächsten 6 Monaten passiert, ist schon langfristig, wenn man das momentan in der Geschwindigkeit auch sieht, wie sich's entwickelt und wie es vor allem jetzt auch bei Craig sich entwickelt hat. Was wir auf der Salesforce-Seite sehen mit Einstein Copilot ist das Generative, also wirklich Vorschlag früher. Das ist ein Thema, was du bei deinem Kunden zum Beispiel platzieren könntest, wo wirklich auch generative AI zum Einsatz kommt, wo Texte vorgeschrieben werden für Channel-Posts und E-Mails. Und ich kann mir vorstellen, dass das eines der Themen ist, was zeitnah auch in Slack AI kommt. Darüber hinaus, ich glaube, dass wir viele Einsatzbereiche sehen, wo wir wirklich versuchen, Arbeit zu reduzieren, Arbeitslast von Mitarbeitern zu nehmen, das wirklich durch künstliche Intelligenz auch umsetzen zu.
Du hast schon erzählt, ihr betreut 80 Unternehmen, die mit Slack auch arbeiten. Da laufen eine Menge E-Mails auch auf, natürlich auch eine Menge Slack-Nachrichten. Wie schaffst du es dort, auch den Überblick zu behalten und produktiv zu bleiben bei all diesen Informationen, die da jeden Tag kommen?
Ja, also tatsächlich mache ich gar keine E-Mails. Ich habe 1 Stunde, und das ist am Freitagnachmittag, wo ich einmal kurz mein E-Mail-Postfach aufmache. Der Vorteil ist, dass alle unsere Kunden mit Slack arbeiten. Das heißt, wir haben natürlich interne Account-Channels, also zum Beispiel zu Jägermeister oder zu Trivago. Und es gibt die externen Account-Channels, also das heißt dann External Account für Trivago, External Channel mit Jägermeister. Das heißt, dort schaue ich mir die Informationen an, wenn ich einen Termin habe mit dem entsprechenden Gesprächspartner von einer Trivago oder einer Jägermeister. Also von daher benutze ich schon mal keine 2 Tools, sondern ich führe das alles in einem Tool zusammen und das ist für mich wirklich unsere Produktivitätsplattform Slack. Das ist für mich der große Vorteil, dass ich eben nicht zwischen verschiedenen Plattformen, Anwendern, Masken etc. Agieren muss. Und das ist, wir hatten es vorher angesprochen, wie helfen wir unseren Unternehmen dabei? Das ist ein Punkt, wo wir wirklich versuchen zu reduzieren, aus wie vielen 1000 Tools versuche ich, Informationen zusammenzupacken. Und da hilft mir einfach Slack, das wirklich zu fokussieren und zu konzentrieren und mich nicht von 15 E-Mails ableiten zu lassen, weil du kennst das wahrscheinlich, du suchst nach einer Information und dann sticht dir was ins Auge, weil irgendein Buzzword hochgekommen ist. Und dann 3 Karotten, 5 Kartoffeln, sage ich immer, ich gehe in den Keller und wollte was holen, komm wieder hoch. Und so passiert es mir auch bei E-Mails, dass ich unter Umständen was lese, was bearbeiten, beantworten wollte und ich werde abgelenkt und dann weiß ich gar nicht mehr, was ich vorher machen wollte. Und am Abend denke ich, ach verdammt, ich habe doch noch nicht abgeschickt. Und das ist das Gute jetzt an Slack, dass ich wirklich sage, ich gehe in einer Stunde in das Gespräch mit dir, also schaue ich mir in dem Channel, den ich mit unserer Pressestelle auch aufbereitet habe, alle Informationen, die mir zu dir, zu unserem Podcast heute vorgestellt worden sind, und die schaue ich mir in dieser Stunde durch. Und dann schaue ich mir nichts anderes an, weil ich mich einfach von nichts anderem ablenken lasse. Und das ist was, was ich einfach auch sehr, sehr schätze. Und damit bleibe ich auch fokussiert und auf das Thema, was ich jetzt mir vorgenommen habe. Und wenn ich dann den nächsten Themenbereich habe, dann gegen den nächsten Channel. Deswegen, also E-Mails mache ich nicht. War das gefragt, wie ich dieser Informationsflut her werde, mit dem ich tatsächlich mir das Mittel zur Wahl suche, was mich voranbringt, um meine Arbeit zu erledigen. Und ich bin nicht nach Arbeitszeit bezahlt, sondern ich sage ja, ich werde nach Ergebnissen bezahlt. Und den nehme ich mir vor, indem ich mir am Anfang der Woche auch im Team schere. Das sind die Themen, die diese Woche anstehen, die ich am Freitagabend erledigt haben möchte. Und so teile ich mir dann auch die nächste Woche.
Wie lernst du denn eigentlich? Es entwickelt sich sehr, sehr viel, sowohl bei euch auf eurer Technologieseite als auch an anderen Stellen. Die Kunden entwickeln sich dann auch nochmal in ihren Branchen mit ihren Themen. Also wie viel Zeit nimmst du dir zum Lernen und wie machst du es?
Ja, das ist eine super Frage. Das ist tatsächlich ein Thema, was ich mit all meinen Mitarbeitern immer wieder auch diskutiere, wo ich mir auch von anderen Führungskräften Ideen hole. Aktuell versuche ich so, dass ich den Freitag, wir haben einen sogenannten Fokus-Freitag, wir haben am Freitag keine internen Termine, nur ausschließlich wenn Kundentermine, und auch die versuchen wir zu minimieren. Und deswegen ist der Freitag für mich ein Tag, wo ich tatsächlich Lernen priorisiere und auch andere Themen zugunsten des Lernens absage. Das ist ein fester Kalenderblocker, der im Termin wirklich dasteht und auch für alle sichtbar ist. Und dann versuche ich wirklich für mich auch zu verstehen, was sind die neuen Produktfeatures, was passiert bei Kunden. Ich hatte vorher gesagt, ich versuche mich auf die Woche vorzubereiten. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Pressetermin ansteht zu künstlicher Intelligenz, dann versuche ich mich auf dieses Thema künstliche Intelligenz vorzubereiten, dann vielleicht auch andere Kollegen zu fragen. Ich hatte vorher angesprochen, es gibt eine Search-First-Culture bei uns. Das heißt, bei uns sind wahnsinnig viele Informationen dann zum künstlichen Intelligenz-Thema auch verfügbar. Und so versuche ich mir das zu blocken. Also A ist es mental, mich aus dem Arbeitsalltag rauszunehmen und wirklich Zeit dafür zu schaffen, Raum zu schaffen, mich auf ein Thema wirklich festzulegen, was will ich lernen, weil sonst auch da wieder, man lässt sich so leicht ablenken, weil es einfach gerade in den wirklich so viele Themen gibt. Und dann einfach auch zu verstehen, was sind so gewisse Trends. Du hast vorhin von den Studien gesprochen, wir haben aktuell sehr, sehr viele Studien auch laufen und die lenken natürlich auch mich und meinen Fokus ein bisschen. Gleichzeitig versuche ich einfach aus dem, was ich von Kunden gehört habe, was den Mitarbeitern hochgekommen ist, mich dann auch einzulesen. Und das ist das, was ich auch am Anfang meinte mit, als Manager weiß ich nicht mehr alles und das ist auch gut so, aber das, was ich vielleicht wissen sollte, mir dann am Freitag dafür Zeit zu nehmen, da entsprechend wieder auf die gleiche Ebene zu kommen, wie es meine Mitarbeiter vielleicht oder Kunden von mir auch erwarten. Aber es ist ein sehr umfangreiches Thema, da gebe ich dir total recht und ich glaube, da habe ich auch noch nicht für mich ausgelernt.
Könnte man einen eigenen Podcast zu machen. Manager ist nochmal ein schönes Stichwort. Führung entwickelt sich ja auch. Gerade wenn man sich nicht mehr täglich im Büro sieht, muss man sich dafür vielleicht auch Zeit blocken oder zumindest schauen, wie man das regelt, wie man sich auf die Mitarbeitenden einstellt, wie man aber auch den Erfolg des Projekts sichert. Also wie interpretiert ihr Führung oder wie tust du das?
Also für mich Führung beginnt damit, 100% Vertrauen in meine Mitarbeiter zu haben. Und wir haben das vorhin auch angesprochen mit den verschiedenen Typen, zu verstehen, was motiviert meine Mitarbeiter. Wir haben bei uns zum Beispiel Quartals-Check-Ins, wie es sich nennt. Das heißt, einmal im Quartal setzen wir uns hin und der Mitarbeiter bringt mit, das sind die Themen, die an denen ich in diesem Quartal gearbeitet habe. Das sind die Learnings, das sind meine Erfolge, aber das sind vielleicht auch Themen, die nicht gut gelaufen sind. Auch daraus, die ich im Learning mache, im nächsten Quartal anders. Und dann nehmen wir uns Zeit, in diesem Gespräch auch zu überlegen, was will der Mitarbeiter denn für sich lernen? Wie will er seine Entwicklung positiv beeinflussen? In Richtung Stichwort auch Karrierepfad. Was kann die nächste Rolle sein? Was sind vielleicht auch Kurse, die er besuchen möchte? Wir haben bei Salesforce sehr generös ein Ausbildungspaket und Budget, das jedes Jahr zur Verfügung steht. Also das heißt, da habe ich natürlich auch als Mitarbeiter ein Interesse dran oder als Manager zu verstehen, was möchte der Mitarbeiter damit machen. Also das heißt, ich gehe sehr stark vom Individuum erstmal aus, um wirklich auch zu verstehen, wie möchte er mit einem Kunden arbeiten? Was möchte er für sich erreichen? Was lernt er von anderen? Wie kann er aber auch andere Mitglieder im Team und in der größeren Umgebung unterstützen, erfolgreich zu sein? Und dann finden wir Muster und vor allem aber auch Handlungsempfehlungen, wie es für den Mitarbeiter gut ist. Und da gehe ich sehr stark wirklich nach einem Situational Leadership, weil jeder Mitarbeiter hat einen anderen Bedarf. Und ich habe ein sehr heterogenes Team. Also das heißt, ich habe sehr seniore Leute, über 50. Ich habe aber auch sehr junge Mitarbeiter bei mir im Team, Anfang 20, gerade nach der Uni. Und da muss ich mich auch ein Stück weit als Manager erstmal einen Schritt zurückgehen und anschauen, was braucht der Mitarbeiter. Der eine braucht mehr Guidance, mehr fachliche Führung, der andere Mitarbeiter braucht vielleicht mehr ein Ohr aus einer persönlichen Krise herauszukommen, aber auch möglichst viel Freiraum, um sich selbst wiederzufinden und sein Leben ein Stück weit wieder auch zu strukturieren und auch den Arbeitsalltag auch zu integrieren. Und deswegen für mich ist es, unabhängig der Zeit, die jemand investiert, mir kommt auf das Ergebnis an, deswegen schätze ich diese Quarterly Check-Ins sehr. Wenn der Mitarbeiter sein Resultat innerhalb von 2 Stunden erreicht, dann habe ich ihm unter Umständen zu wenig Arbeit gegeben, zu wenig Kunden, von unserem Fall. Aber ich vertraue, dass ein Mitarbeiter jeden Morgen startet und einen guten Job machen will. Und deswegen ist für mich nicht die Kontrolle, die ein Mitarbeiter, was viele Manager haben, müssen zurück ins Büro, ich muss wissen, was die Leute machen, ich muss sehen, dass die Leute interagieren. Ich persönlich glaube daran, dass die Leute was machen, wenn sie was machen wollen. Aber wenn ich sie dazu zwingen würde und dazu drängen würde, würde es wenig Impact haben. Deswegen ist für mich das Ergebnis am Ende des Tages am wichtigsten. Und so schaut auch letztendlich meine Führung
aus. Du guckst dann nicht ins Büro, du guckst dann in den Slack-Channel, ob die Leute da aktiv sind. Denn da gibt es ja auch die Leisen und die Lauten oder die Aktiven und die weniger Aktiven. Also ich hatte auch Kollegen, die auch in Chats nichts groß geschrieben haben, die dann eher so lesen, so wie man das auch von LinkedIn und anderen Social-Media-Plattformen kennt. Es sind ja sogar tendenziell mehr Leute, die sich zurückhalten und immer so ein bisschen gucken. Aber auch das kann man ja lernen. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss auch nochmal erzählen, was machst du eigentlich, wenn du nicht produktiv bist?
Wenn ich nicht produktiv bin, dann findest du mich im Wald oder auf dem Wasser. Das ist tatsächlich bei der Fülle der Informationen, der Themen, die auf uns einprallen, für mich mein Ausgleich. Ich gehe in den Wald, ins Grüne, bin im Garten oder bin auf dem Wasser, um wirklich alles zu tun, aber auf gar keinen Fall mit elektronischem Welt zusammen zu sein.
Wie lange schaffst du es ohne Handy?
Oh, lang, tatsächlich. Also ich glaube, mein letzter Rekord, da hatte ich es tatsächlich auch vergessen, war ein Wellnessurlaub, ein ganzes Wochenende. Und ich habe mich vermisst.
Das ist schon mal nicht schlecht. Ich nehme es mir immer für den Sonntag vor. Aber dann braucht man doch nochmal die Kamera oder Google Maps. Man hat dann immer kleine Ausreden.
Das ist richtig, ja.
Kannst du uns abschließend noch etwas mitgeben? Worauf sollten wir achten bei guter Kollaboration?
Auf Offenheit. Ich bin ein großer Fan davon. Kommunikation beruht darauf, indem man kommuniziert, wenig Annahmen trifft, wenig Voreingenommenes ist, lieber nochmal nachfragt und sagt, ich habe Folgendes verstanden. Ist das das, was du mir sagen wolltest? Ist das das, was du auch von mir erwartest? Und das wirklich beruht auf sehr offener Kommunikation und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Und deswegen Kommunikation, man kann nicht kommunizieren, sagt ja mein Professor immer. Und das ist tatsächlich was ich sehr beherzige und was ich jedem als Empfehlung auch mitgebe.
Super. Vielen Dank, Nina, dass du dir die Zeit genommen hast. Weiterhin viel Erfolg, bleib gesund und bis bald.
Ich danke dir. Viel Spaß mit Kind und Renato.
Danke dir. Mach's gut. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge, also das LinkedIn-Profil von Nina, die Website von Slack mit der Studie nochmal, über die wir gesprochen haben, und auch nochmal der Link zu Slack AI. Ist, glaube ich, wirklich eine interessante Geschichte. Ich packe euch außerdem meine Webseite mit rein. Surft gerne mal vorbei. Da gibt es alle News, Blogposts, die ich schreibe, dann auch die neuesten Dates. Ich bin unterwegs. Ihr könnt mich treffen auf einen Kaffee, zum Beispiel auf der OMR 2024 in Hamburg in Kürze. Und dann gibt es auch noch weitere Veranstaltungen und ihr könnt mich auch buchen als Keynote-Speaker oder auch als Moderator. Das geht natürlich vor Ort, aber auch remote. Kein Problem. Ich freue mich auch über euer Feedback. Auf meiner Webseite gabrielrath.com könnt ihr mir eure Meinung geigen sozusagen. Schreibt mir gerne, wie es euch gefällt. Wenn es euch gut gefällt, dann bewertet den Podcast doch bitte. Geht dazu in eure Podcast-App. Viele hören offensichtlich Spotify oder Apple Podcasts und dort habt ihr also den Überblick, wie andere diesen Podcast bewertet haben. Man kann Sterne verteilen und ihr könnt dort auch eure Sterne verteilen. 5 wären wunderbar, denn wir wollen natürlich weiter wachsen, auch mit diesem Podcast, und da kommt es auf euch an. Das Ganze lebt also sozusagen als Community Experiment, wenn man so will. Wir wollen es gemeinsam weiterentwickeln und ich würde gerne wissen, wie es euch gefällt und was und wen ihr euch hier noch wünscht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Grüße aus Rostock City von der Ostseeküste. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.